Einladung hier nach Marburg. Freue mich natürlich sehr, dass ich in den vertrauten Gefilden hier mal wieder sein kann, nach etwas zu langer Zeit eigentlich. Ich wollte ja schon im Sommer kommen, aber dann habe ich mir dummerweise bei einem Fahrradunfall die Hand gebrochen und das war etwas unangenehm, deswegen mussten wir das leider verschieben. Ich fange mal mit einem Zitat aus der Süddeutschen Zeitung von heute an. Man muss ja immer sehr aktuell sein. Die Idee, also unter dem Stichwort Rebellion gegen den Kommerz. Die Idee, in Oberbayern Winterspiele auszurichten, war weit weniger gewagt als die Idee, in Stuttgart einen unterirdischen Bahnhof zu bauen, in Hamburg einen Konzertsaal in die Elbe zu setzen oder in der Hauptstadt einen neuen Flughafen zu eröffnen. Damit habe ich die Einleitung zu meinem Vortrag und kann jetzt gleich loslegen. So, hier sehen Sie unter dem Stichwort der Wurmbau zu Babel ein paar empörte Bürger hier, die dieses Schild, was ich auch an meinem Auto drauf habe und immer weiter gern fahre und vorzeige, drauf. Und hier nochmal ein SZ-Zitat unter dem Stichwort und so weiter. Vor allem Stuttgart 21 gehört dazu, die Mutter aller Katastrophenbaustellen. Darüber möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen, aber dann, wie gesagt, auch noch über einige andere Projekte und Baustellen. So, das ist hier ein weiteres sehr trauriges Bild, wo Sie sehen, wohin diese ganze Zerstörung, dieses ganze Projekt bereits schon geführt hat. Das ist der Abriss des Südflügels des Stuttgarter Bahnhofs. Worum dreht sich's? Wir haben hier auf dieser Grafik mal so das Fernverkehrsnetz in Deutschland, was, wie Sie ja vielleicht wissen, im Laufe der letzten 10, 15 Jahre ständig ausgedünnt worden ist, vor allem durch die schmerzliche Entfernung des Interregios. Also hier sind noch ein paar Interregio-Linien mitverzeichnet, die es überhaupt nicht mehr gibt. Aber das ist so grob dieses Netz. Und in Rot, Sie werden es unschwer erkennen, sind da die sogenannten Hochgeschwindigkeitsstrecken eingezeichnet, die es in Deutschland seit 1991 gibt. So. Und das Projekt, worum es hier jetzt geht, ist hier um diesen Knoten Stuttgart. Und deswegen zeige ich dieses Bild ganz gern. Sie sehen schon da, hier laufen ziemlich viele von diesen Linien zusammen. Das heißt also, dieser Knoten ist nicht ganz unbedeutend. Sowieso als Stadt in Deutschland, ja, als Autofahrerzentrum sozusagen, aber eben auch als Bahnzentrum. So, und an diesem Projekt dran hängt eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, eine geplante von Stuttgart nach Ulm. Da muss man schon sehr aufpassen, weil die mal mit dazugerechnet wird und mal nicht dazugerechnet wird. Also das ist eine kleine Schwierigkeit, aber ich werde Sie darauf aufmerksam machen. So, und jetzt das Projekt Stuttgart 21. Ich habe ja hier vor noch nicht so langer Zeit über dieses Projekt auch schon mal ausführlich berichtet. Da hatte ich, glaube ich, dieses Bild auch dabei, möchte mich aber ansonsten nicht sehr wiederholen gegenüber damals. Man kann ja die Folien auch noch nachsehen. Also das Projekt sieht also folgendermaßen aus. Anstelle des hier grün eingezeichneten Netzes, da ist also dieser Kopfbahnhof mit den Zuläufen im Wesentlichen hier von Karlsruhe und Heidelberg-Mannheim und auch Heilbronn und so weiter, geht es hier rein, da ist der Kopfbahnhof und da geht es raus nach dieser Seite hier rüber Richtung Schwäbisch Hall und so weiter und hier vor allem die Hauptstrecke nach Ulm. Das ist die gegenwärtige Situation in Schwarz und in Grün eingezeichnet und in Rot ist jetzt nun der Plan eingezeichnet, den ursprünglich Professor Heimer schon Anfang der 90er Jahre entwickelt hatte, also aber damals noch in anderer Form. Man möchte stattdessen hier durch Stuttgart unterirdisch durchfahren. Hier müssen Sie sich vorstellen, das ist alles Stadtgebiet hier, also in einem weit gespannten Tunnel unter diesem Bahnhof durch und zwar in Querlage zu dem bestehenden Bahnhof. Und das ist schon mal etwas, was dieses Projekt von allen anderen total unterscheidet. Es gibt eine ganze Reihe Bahnhöfe, wo man unterirdisch was dazu gebaut hat, aber aus wohlverstandenen Gründen immer in Längsrichtung zu dem bestehenden Kopfbahnhof, wie zum Beispiel auch in Zürich. In Stuttgart soll es also quer gehen. Und dann geht es also hier rüber, einmal wieder auch weiter durch Stadtgebiet und dann durch die Berge durch, Richtung auf die Ulmer Strecke. Und jetzt das nächste Projekt, hier durch einen ganz lang gespannten Tunnel. Hier sind die Filtern, das ist also hochgelegenes Gelände, hier durch und dann über den Flughafen. Und hier unten sehen Sie schon ein ganz erstaunliches Gewoll. Das heißt also den Anschluss an den Flughafen, das hat man eigentlich nie planungstechnisch richtig gescheit hinbekommen. Da geht's also kreuz und quer durcheinander. Warum unter anderem? Weil man eine der schönsten Bahnstrecken überhaupt, die es in Deutschland gibt, nämlich die sogenannte Gäubahn, die sich hier über den Stuttgarter Höhen entlang zieht und wo man, wenn man auf der richtigen Seite sitzt, eine wunderschöne Aussicht hat, die will man stilllegen. Da sind sicherlich auch gewisse Begehrlichkeiten für einen hochgelegenen Handgrundstücken dahinter. Und anstelle dieser Strecke will man also diese Gäubahn, die hier von der Schweiz herkommt, über Singen in einem weit gespannten Bogen hier rüber zum Flughafen und dann in einer ganz engen Kurve hier reinführen. Also schon mal eine etwas eigenartige Planung, sag ich mal, von vornherein. So, das ist also das Projekt. Und jetzt kommen wir mal auf die Geschichte. Es gab also 1988 von dem schon erwähnten Professor Heimerl eine Denkschrift. Und er wollte also eine autobahnnahe Trasse zwischen Stuttgart und Ulm bauen. Was die für Probleme hat, werden wir gleich noch drauf zu kommen. Mit einem, und jetzt müssen Sie aufmerken, viergleisigen Durchgangsbahnhof in Stuttgart. Und zwar diesen querliegenden Bahnhof, aber mit vier Gleisen. So, das war mal so ein erster Vorschlag, der stand im Raum. Dann gab es 1991 und dazwischen auch Alternativentwürfe, zum Beispiel damals auch von der Bahn. Ein, finde ich, sehr vernünftiger Entwurf. Kein Tiefbahnhof, sondern die anschließende Strecke, die relativ stark belastet ist, bis Plochingen sollte unterirdisch geführt werden und dann nach Ulm hin eine Neubaustrecke, die nicht autobahnnah ist, weil die Autobahn geht oben über die Berge rüber, über die Schwäbische Alb, sondern zwischen Süßen und Beimer Städten, mehr oder weniger angelehnt an die bisherige Führung, die durch das Tal geht. So, 1993, auch noch vernünftig, der Vorstand der Bundesbahn, damaligen Bundesbahn noch, beschließt Weiterführung des Kopfbahnhofs. Jetzt aber plötzlich, 1994, wurde trotz dieses Beschlusses plötzlich dieses Projekt vorgestellt. Es wurde eine Machbarkeitsstudie vergeben und die geschätzten Kosten lagen bei 4,8 Milliarden D-Mark, also circa 2,4 Milliarden Euro. So, dann kamen diverse Prüfungen, Verfahren, Umweltverträglichkeit, Architekturwettbewerb. Da hat der Architekt Herr Ingenhofen dann schließlich gewonnen. Bei diesem Wettbewerb sein Entwurf, den Sie nachher auch noch in Abbildungen sehen werden, wurde also prämiert. Planfeststellung, weitere Varianten, Diskussion. Jetzt, interessanterweise, 1998 gab es einen neuen Bahnchef, das war der Herr Ludewig. Der hat das Projekt ausgesetzt, wie wir nachher sehen werden, auch aus guten Gründen. Aber 2006, und die Vorbereitungen gehen sehr viel weiter zurück, ab 2000 etwa, 2000 kam der neue Bahnchef Medorn ins Amt, und das wird ein wichtiges Datum sein, werden wir gleich noch drauf kommen, gab es also 2006 dann plötzlich wiederum eine Vereinbarung zwischen Medorn, Tiefensee, der damals Verkehrsminister war, Oettinger war Ministerpräsident in Baden-Württemberg, und der Landtag Baden-Württemberg hat den Bau beschlossen. Trotz dieser doch sehr wechselvollen Vorgeschichte plötzlich wurde beschlossen. Bürger waren bis dahin praktisch überhaupt nicht gehört worden. So, und dann hat sich die Sache wirklich, oder hat das Projekt eskaliert. Dann sind also auch die Bürger, die vorher, sagen wir mal, in kleinem Rahmen schon aufmerksam waren, aber keine große Aufmerksamkeit erzeugen konnten, sind dann, sagen wir mal, mehr und mächtiger geworden. Und es hat diese ganze Wutbürgerbewegung gegeben, von der Sie ja alle schon gehört haben. Dazwischen rein kommt die Finanzierungsvereinbarung. Jetzt wurde es also richtig ernst, aber die Proteste eskalierten und es kam zur Schlichtung mit Heiner Geißler, an der ich selbst mit ein paar Sitzungen auch beteiligt war. Es gab einen Schlichterspruch, es gab einen sogenannten Stresstest und es gab einen Vorschlag zu einem Kombibahnhof. Diese Sachen werde ich gleich noch etwas beleuchten. Schließlich kam es zu einer Volksabstimmung. Da waren die Kosten mittlerweile, hier bei der Finanzierungsvereinbarung waren sie bei 3,1, dann waren sie bei 4,5 Milliarden. Und dann gab es noch mal eine Sollbruchstelle 2013, wo eigentlich viele Leute gehofft haben, dass nun endlich der Schrecken ohne Ende zu einem Ende mit Schrecken würde. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn musste abstimmen. Und es ging nämlich um eine weitere Aufstockung der Kosten, und zwar eine ganz erhebliche, nämlich nochmal zweimal über 1 Milliarde. Ja, also erstens von 4,5 auf 5,6 und dann gleich noch ein Puffer von 1,2. Womit wir also bei 6,8 hier schon stehen. So, und der Aufsichtsrat hat so reagiert, wie es zu erwartet war. Er hat die Sache durchgewinkt. Warum, werden wir auch gleich noch darauf zu sprechen kommen. So, das ist die Geschichte, kurz gefasst. Warum Widerstand gegen Stuttgart 21? Was ist an dem Problem, an dem Projekt problematisch? Ich habe hier eine Reihe der Hauptprobleme aufgezählt. Die Liste ist an sich noch viel länger, aber das sind, sagen wir mal so, die wichtigsten. Und die ganz gravierenden, die wirklich für sich allein genommen schon ein K.O.-Kriterium wären, die habe ich hier durch diese dicken roten Pfeile gekennzeichnet und auf die werde ich näher eingehen. Entschuldigen Sie, wenn ich in der Kürze der Zeit nicht das alles hier durchgehen kann. Also das Grundwassermanagement ist ein großes Problem. Es wird doppelt so viel Grundwasser entnommen, als man das vorher gesagt hat. Das hängt damit zusammen, eben mit der Tieflage des Bahnhofs und dass er im Tal quer liegt. Im Tal verlaufen die Flüsse natürlich oder die Bäche in der einen Richtung, in der gleichen Richtung wie der jetzige Bahnhof. Das passt also, aber der neue Bahnhof läuft quer dazu und tief. Naja, ist klar, dass man da also natürlich mit dem Wasser große Probleme hat. Und die Stuttgarter Mineralquellen sind dabei auch betroffen. So, das nächste ist die unzulässige Schieflage, auf die komme ich gleich zu sprechen. Der Bahnhof wird also ein Schrägbahnhof werden. Die Züge stehen so im Bahnhof, was wirklich eine einmalige Geschichte für einen Bahnhof dieser Größenordnung ist. Das gibt es so sonst nicht. Sicherheitsmängel, unzureichender Brandschutz, zum Beispiel keine Rampen für Behinderte. Die Bahnfahrer von Ihnen werden Kassel-Wilhelmshöhe kennen. Da ist das, obwohl der Bahnhof sonst ja zugig und nicht schön ist, aber das ist ganz gut gelöst mit diesen langen Rampen. Ja, das wird es in Stuttgart nicht geben, weil man einfach den Platz dafür nicht hat. Störungsanfälligkeit durch fehlende Redundanzen. Also Bahnfahrer wissen das, dass das System steht und fällt mit der Redundanz, dass man immer irgendwo noch welche Freiheiten hat. Und diese Redundanzen werden eben aus dem System leider schrittweise immer weiter rausgenommen. Also Redundanzen sind zum Beispiel auch zusätzliche Weichen und Ausweichstellen auf eingleisigen Strecken oder so etwas. Das ist eine Redundanz. Aber wenn dann mal ein Zug Verspätung hat, dann kann man ihn auf dieses andere Gleis schieben und kann wieder weiterfahren. Wenn man die vorher abgebaut hat, weil sie angeblich nicht wirtschaftlich ist, dann geht es eben nicht. Und dann muss der Passagier eine halbe Stunde länger warten. Wie es mir zum Beispiel heute auch wieder passiert ist. Ja, bloß, dass Sie sehen, das ist der Alltag des Bahnfahrers. Also ich fahre nicht mehr so viel wie früher, ja, aber in letzter Zeit habe ich vielleicht jetzt so 3-4 Bahnreisen in den letzten 1-2 Monaten gemacht. Keine ist unproblematisch abgelaufen, keine einzige. Ja. Heute bin ich mit 1 Stunde und 13 Minuten Verspätung in Marburg angekommen. Ja. Und das ist eigentlich mehr das Übliche als als die Ausnahme. Ja. Und diese Störungsanfälligkeit, das ist also auch ein großes Problem bei Stuttgart 21, weil alles sozusagen auf Kante genäht ist dort. So, dann der nächste ganz gravierende Punkt, auf den ich zu sprechen kommen werde, ist die mangelnde Kapazität. Dazu gehört auch, dass es praktisch keinen S-Bahn-Notbetrieb dafür gibt. Davon wurde zwar geredet bei der Schlichtung, aber technisch ist praktisch nichts dafür vorgesehen und es ist praktisch auch nicht möglich bei den Kapazitäten. Das werden Sie gleich sehen. Ökologisch, das ist bereits erfolgt. Verwüstung des Schlossgartens ist passiert. Die Bäume sind abgesägt worden. Baubelästigung über Jahre, viele fürchten über Jahrzehnte. Man kann wohl damit rechnen, dass diese Baustelle mindestens noch 15 Jahre bestehen bleiben wird. Also viele von uns hier werden das Ende nicht mehr erleben. Und ja gut, entschuldigen Sie, die Jüngeren von Ihnen vielleicht doch noch, ja, oder vielleicht erleben wir alle ein Ende sozusagen nach der anderen Richtung, dass man einsieht, dass dieses Projekt nicht durchführbar ist. Ja, das wäre das Ende mit Schrecken. Aber wie gesagt, es eigentlich hat man dafür den Zeitpunkt jetzt auch ein bisschen verpasst. So, ökonomische Kosten, 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 dazu werde ich auch sprechen. So, und das ist eigentlich, sagen wir mal, die Grundthese hier, die werde ich versuchen zu erhärten. Hier werden, und das ist bei Stuttgart 21 wirklich einmalig, ja, während man sonst ja normalerweise, also dass viel Geld ausgegeben wird und auch viel aus dem Fenster rausgeworfen wird, das ist uns ja allen bewusst, das erleben wir dauernd. Ja, aber dass so viel Geld rausgeworfen wird, um eine bestehende Infrastruktur, eine gut funktionierende, rückzubauen, das ist wirklich der Zynismus par excellence. Und das ist der Grund, weswegen ich mich auch besonders bei Stuttgart 21 engagiere. So, jetzt sind wir beim Schiefbahnhof. Warum wird der Bahnhof schief angelegt? Naja, weil die bisherigen Verkehrswege, die man gebaut hat in den früheren Jahrzehnten, auch parallel zur Tallage erfolgen. Also das ist im Wesentlichen Südwest-Nordost in Stuttgart. Da gibt es eine U-Bahn und da gibt es eine S-Bahn und die sind nun mal so verbaut, weil kein Mensch auf die Idee damals gekommen ist, dass da jemand noch etwas quer bauen wollte. Ne? So, das kam eben erst später. Jetzt muss man also über der S-Bahn und unter der U-Bahn durch. Ich denke, die Grafik ist eindeutig. Sie sehen das Problem. Ja. Und das geht nur mit einem Gefälle von 15 Promille. Klingt zunächst erstmal relativ harmlos, wenn man steile Gebirgsstraßen als Autofahrer kennt. Aber für die Eisenbahn ist das ziemlich viel. Da muss man also schon richtig mit dollen Traktionen ran. Und 15 Promille. Und zwar muss man das entgegenhalten der Zahl, die eigentlich laut Eisenbahnbetriebsordnung das zulässige Gefälle angibt, und das ist 2,5. Sie sehen, das ist genau das Sechsfache. Also das ist dieses Gefälle, also 2,5 lässt die Betriebsordnung zu und 15 sind hier vorgesehen. Und ja, wie macht man sowas? Man schafft Ausnahmegenehmigungen. Ja, die ganze Sache ist aber äußerst problematisch, weil diese Regel hier mit den 2,5, die hat ihren Sinn, die soll dafür sorgen, dass wenn der Zug in einem Bahnhof steht, ja, und weil aus irgendwelchen Gründen die Bremsen nicht angezogen sind, dass er nicht wegrollt. Ja, das ist also ein ganz großer Sicherheitsfaktor. Und bei einem so sechsfach jetzt überhöhten Gefälle ist das natürlich nicht gegeben. Das heißt also, wenn die Bremsen hier nicht akkurat festgestellt werden, rollen die Züge sofort weg. Ja? Und jetzt aus betrieblichen Gründen hat es zum Beispiel auch die Folge, die jetzt ziemlich wesentlich ist für Stuttgart, dass die Züge im Bahnhof nicht wenden können. In einem normalen Bahnhof, im Kopfbahnhof, ist das überhaupt nur die einzige Betriebsart. Ich fahre so rein und fahre so wieder raus. Ja, und in einem normalen Durchgangsbahnhof, der gerade angelegt ist, kann ich das genauso machen. Und das wird auch viel gemacht. Ja. Aber in diesem Schiefbahnhof ist das aufgrund der betrieblichen Voraussetzungen, da müsste man also jetzt noch das tiefer in die Materie einsteigen, nehmen Sie das einfach so hin, sind diese Wenden nicht erlaubt. Das heißt also, die Züge dürfen nicht so reinfahren und wieder so rausfahren. Ja. Was dann nachher abstrus wirklich wirkt, wenn man auf die Schlichtung zu sprechen kommt. Da wurden zum Beispiel Fahrpläne von der Bahn vorgelegt, wo sogenannte Doppelbelegungen drin sind. Das heißt also, in einem langen Bahnsteig, die sind relativ lang wegen der ICE-Züge, stehen zwei Züge drin. Das macht man zum Beispiel in dem chronisch überlasteten Bahnhof Hamburg Hauptbahnhof, macht man das relativ viel, macht aber eigentlich nur Sinn, wenn die Züge sozusagen im Doppelkopf fahren. Ja, schön fürs Spiel auch, Doppelkopf, ne? Aber hier mit einer anderen Bedeutung. Das heißt, die Züge kommen so rein, ja, man kann dann sogar zwischen denen umsteigen und fahren so wieder raus. Dann macht das Sinn, aber bei diesem Schiefbahnhof geht es nicht, weil eben die Wenden nicht erlaubt sind. So, also So etwas ruft natürlich auch die Satiriker auf den Plan. Und hier sehen Sie mal erstens mal das erste Bild, wo so die Ingenhofen-Optik so ein bisschen hier dargestellt ist. So soll also dieser Bahnhof aussehen. Und hier ist aber natürlich jetzt ein bisschen was Zusätzliches eingebaut, was eigentlich mehr aus dem Schiffsverkehr entnommen ist. Also wie man dieses Problem der wegrutschenden Züge durch eine geeignete Verankerung, hier sehen Sie hier diesen schönen Anker, wie man das lösen könnte. Soweit zum Spaß hier an der Sache, die ansonsten nicht so spaßig ist, leider. Wir sind jetzt bei der Leistungsfähigkeit. Das ist der nächste Punkt. Und zwar habe ich jetzt hier mal aufgemalt, dass Sie diese Grafik verstehen. Da sind blaue Balken drin. Die blauen Balken bezeichnen den bestehenden Kopfbahnhof. Die Zahlen dahinter sind immer Jahreszahlen. Ja, das heißt, K39 steht für die Kapazität des Bahnhofes im Jahre 1939, die wirklich gefahren wurde mit Fahrplan. Damals fuhren noch sehr viele Züge dort in dem Bahnhof, die dann später zu S-Bahnen wurden. Deswegen waren das besonders viele. Also der Zug hatte, das haben Kollegen von mir aus alten Kursbüchern zusammengesucht, hatte eine Kapazität von fast 50 Zügen pro Stunde im Jahre 1939. So, jetzt als der Heimerl seine Pläne veröffentlicht hat, ging er davon aus, dass 30 Züge pro Stunde durch den neuen Bahnhof, also rot ist immer der neue Bahnhof, durch diesen Tiefbahnhof ging. Dann gab es einen Kollegen von ihm, den Professor Schwanhäuser, der hier auch eine große Rolle spielt mit verschiedenen Gutachten, der ging von 32 Zügen pro Stunde aus. Und wie sich nachher später gezeigt hat, waren das auch ziemlich realistische Annahmen für diesen neuen Bahnhof. Zur gleichen Zeit aber, das ist jetzt sind wir im Jahr 1997, hatte der bestehende Kopfbahnhof real fast 40 Züge, die wurden also wirklich gefahren. Und die Kapazität war natürlich noch die gleiche von 1939, da hat man nichts abgebaut. Der Bahnhof war ja da noch in voller Funktion. Jetzt ist er schon ziemlich dezimiert durch diese schrecklichen Bauarbeiten. So, jetzt kommen wir zur Gegenwart praktisch. 2010, Höhepunkt der Debatte mit Stresstest und so weiter. In diesem Stresstest wurde behauptet, der Bahnhof hätte eine Kapazität, und das sollte der Stresstest auch erbringen, aber eben durch eine Computersimulation, von 49 Zügen pro Stunde. Eine sehr anspruchsvolle Forderung. Zur gleichen Zeit hatte aber der Kopfbahnhof die schon bestehende Kapazität und es wurden Ausbaupläne von den Gegnern von Stuttgart 21 veröffentlicht, die also mit einem Bruchteil der Kosten von Stuttgart 21 ausgekommen wären, diese Kapazität sogar noch weiter über 50 zu erhöhen. Das wäre also wirklich ein echtes Zukunftskonzept gewesen. So, und jetzt hat sich nun ein Kollege hier, das ist der Christoph Engelhardt, ein Physiker, sehr verdient gemacht in den letzten Jahren. Der hat sich also wirklich in diese Materie unglaublich eingearbeitet und hat akkurat diese ganzen Betriebsordnungen und so weiter durchgefilzt und hat diesen Stresstest von vorn bis hinten analysiert. Ich werde Ihnen das gleich noch weiter zeigen. Und hat also festgestellt, dass die tatsächlichen Kapazitäten des Bahnhofs weit niedriger liegen, als hier in dem Stresstest behauptet worden. Der Stresstest ist also eine äußerst problematische Angelegenheit. Wir kommen gleich noch drauf. So, also das ist dieser Hauptstreitpunkt. Das habe ich jetzt alles schon erklärt. Und jetzt kann ich weitergehen. So, was wir zum Beispiel hier sehen können, hier ist jetzt irgendwas ausgeblendet, aha, da sind jetzt die Farben drin, aha, da kommt noch was dazu, ja genau. Was wir hier sehen können und was, finde ich, auch sehr instruktiv ist, das ist einfach mal der Vergleich mit anderen Bahnhöfen. Man schaut mal, was leisten denn die Bahnhöfe, die schon da sind. Daran kann man ja sehr genau studieren, was so ein neuer Bahnhof leisten könnte. Und hier sieht man also Bahnhöfe angefangen von Karlsruhe, Nürnberg, Berlin, das ist jetzt unten, da wissen Sie, das ist ja ein Kreuzungsbahnhof, also das ist der untere Teil von Berlin, Leipzig und so weiter geht es hier weiter. Hannover, Düsseldorf, Mannheim zum Beispiel. Die liegen alle so in dem Bereich zwischen 1,5 und 3. Jetzt kommt hier Wien, Hauptbahnhof, der wird auch neu gebaut. wird aber nicht so viel Zugbelastung haben wie Stuttgart. Da liegt es also bei 3,8 oder Berlin oben. Da geht schon allerhand durch, das kennen Sie, das ist die alte Stadtbahn in Berlin, 3,8. So, und jetzt kommen zwei Bahnhöfe und die gelten wirklich als chronisch überlastet. Und jeder, der Bahnfahrer ist und dort mal langkommt, kann das auch am eigenen Leib nachvollziehen. Und das ist Hamburg und Köln. Die haben 4,2 beziehungsweise 4,4. Das kann man sich plastisch so vorstellen, an einem Gleis kommt im Schnitt alle Viertelstunde ein Zug vorbei. Das kommt Ihnen vielleicht sehr großzügig vor. Aber wer den Bahnbetrieb einmal kennt, weiß, dass es notwendig ist. Zum Beispiel bei den vielen Verspätungen, die wir haben. Ja. Oder zum Beispiel auch, wenn Sie einen großen Bahnhof haben, dann ist auch hier und da immer mal ein Gleis gesperrt. Dann müssen die anderen Gleise dafür herhalten, um den Verkehr zusätzlich aufzunehmen und so weiter. Ja. Also man kann sehr schnell sich klar machen, dass diese Kapazität hier wirklich die Grenze ist. Und nun kommt das große Wunder. In dem Stresstest von Stuttgart 21 steigt diese Zahl plötzlich auf 6,1. Nie erreicht, nie irgendwo bewiesen. Es sei denn bei Bahnhöfen, die in ihrer Funktion ganz anders sind. Die werden also manchmal da aus der Tasche gezogen, wie zum Beispiel Brüssel Central, ja, oder zum Beispiel auch Hamburg Dammtor oder so etwas. Das sind aber ganz andere Bahnhöfe. Das sind Bahnhöfe, die einfach nur an einer Strecke liegen und wo die Züge wie beim S-Bahn-Betrieb einfach nur durchkommen und wo die Haltezeiten ziemlich kurz sind. Ja, aber für einen Bahnknoten wie Stuttgart ist es absolut undenkbar, sowas zu machen. Das heißt also, die Haltezeiten spielen auch eine ganz große Rolle, hat Engelhardt auch analysiert. Wenn Sie an dem Problem interessiert sind, ich habe da noch eine Zusatzfolie, können wir in der Diskussion drauf kommen. Jetzt möchte ich es ein bisschen schneller machen hier. So, also der plausible Wert 4 Züge pro Stunde, das heißt eben genau diese 32, weil der Stuttgarter Tiefbahnhof, das habe ich vielleicht noch nicht explizit gesagt, aber ich sage es hier, hat eben nach der Planung nur 8 Gleise gegenüber 16 beziehungsweise 17, die der jetzige Kopfbahnhof hat. Und das ist eins der ganz großen Mankos hierbei. So, jetzt geht's weiter. Vergleichbare Bahnhöfe. Ich habe hier jetzt auch mal ein bisschen was aus der Nähe. Das kennen vielleicht einige von Ihnen. Also zum Beispiel Aschaffenburg hat auch diese 8 Bahnsteigkanten. Ja, wie Stuttgart eben neu haben soll. Aber Aschaffenburg, was ist das gegen Stuttgart? Ja, nichts gegen Aschaffenburg, aber die Städte haben doch ein bisschen unterschiedliche Größenordnung. Was Sie hier sehen können, nämlich am Verkehrsaufkommen gemessen in 1000 Passagieren. Ja, das sind also hier 14.000 und bei Stuttgart haben Sie 240.000. Das heißt also, Sie sehen da die Unterschiede, diese Größenordnungen dazwischen. Und die Anzahl der Bahnsteige, mit denen man auskommen will, soll aber die gleiche sein. Ja? Oder nehmen Sie Friedberg in Hessen. Da sind Sie vielleicht schon oft vorbeigefahren. Habe ich neulich wieder mal rausgeschaut. Siehe da, es gibt 10 Bahnsteigkanten. Also mehr als bei Stuttgart 21. Nichts gegen Friedberg, ist ein schöner, mittlerer, kleiner Bahnknoten, aber doch mit Stuttgart nicht so recht vergleichbar. Oder Würzburg zum Beispiel ist schon ein größerer Bahnknoten, aber hat bei weitem auch nicht diese Regionalstrecken. Ist es mir neulich selbst passiert, deswegen habe ich es hier aufgenommen, hat 10 Gleise, also mehr als Stuttgart 21, 2 mehr. Es gab Verspätungen dort und im Prinzip hätten die zwei Züge, die dort, die Fernzüge, die sich da immer begegnen, hätten wunderbar korrespondieren können. Ja, der eine hatte schon eine halbe Stunde Verspätung. Ja, statt ihn aber korrespondieren zu lassen mit dem anderen, damit die verspäteten Fahrgäste noch hätten umsteigen können und einigermaßen ihre Zeiten erreichen, ging nicht, weil kein Gleis frei war in Stuttgart. Am Sonntagmittag war das jetzt im Oktober. Ja, in Würzburg kein Gleis frei. Das heißt, dieser Zug, der eine, der gleichzeitig hätte ankommen können, musste ausgebremst werden, damit der andere durchfuhr, damit er auf dem gleichen Gleis durchfahren kann. Das ist der Bahnbetrieb, wie er momentan in Deutschland läuft. In der Schweiz, oder Nürnberg ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, finde ich, hat 18 Bahnsteigkanten und hat ein Verkehrsaufkommen, was noch kleiner ist als Stuttgart. Ja, also den könnte man sich als Beispiel nehmen, ist ein Durchgangsbahnhof und der funktioniert gut, aber der hat, wie gesagt, 18 Gleise und nicht etwa 8. Ja, oder Zürich zum Beispiel ist natürlich das Musterbeispiel. Die bauen übrigens auch einen Tunnel, das wird dann manchmal erwähnt, aber ein Tunnel in Längsrichtung und nicht in Querrichtung. So, und hier Köln und Hamburg jetzt wieder als die schwierigen Beispiele, habe ich auch aufgenommen, haben 11 beziehungsweise 12 Gleise bei Verkehrsaufkommen, was einmal in der Größenordnung von Stuttgart ist, hier und hier ein ganzes Stück drüber. Interessant ist diese Zahl hier, 1000 Passagiere pro Bahnsteigkante. Sie sehen, beim bestehenden Bahnhof in Stuttgart ist das in Ordnung, ist es bei 15 und bei dem neu geplanten wäre es, ja, boah, beim 2,5-fachen. Ja, also praktisch undenkbar. So, bei dieser ganzen Diskussion, und das ist das, was mich wirklich geärgert hat, damals schon auf der Stuttgarter Schlichtung, ich bin aber damit nicht richtig durchgekommen mit diesem Argument, ich habe es versucht, aber war nicht mit durchzukommen. Wenn man einen sogenannten integralen Taktfahrplan hat, wo mir jetzt die Zeit fehlt, ihn ausführlich zu beleuchten, ich sage das nur ganz kurz, das heißt, dass man umsteigen kann in alle Richtungen, dann wird das so organisiert, das ist also anerkannte Technik, die Fernzüge kommen zu einer bestimmten Zeit an, das können auch mehrere sein, die dann miteinander korrespondieren und fahren danach wieder ab, häufig ist das die Minute 0 oder die Minute 30 und die Regionalzüge kommen vorher an und fahren hinterher ab, dann kann jeder zu jedem hin umsteigen. Ein wunderbares Prinzip in der Schweiz, fantastisch verwirklicht. So, und meine These ist immer, ein solcher integraler Taktfahrplan ist umso notwendiger, je dünner das Angebot ist. Das ist klar. Ja, das merkt man zum Beispiel auch so in Städten wie Marburg oder so, wenn am Abend die Busse ganz selten fahren. Funktioniert das nur, wenn die Busse sich an einem zentralen Punkt alle treffen, dann kann man noch einigermaßen umsteigen. Ich weiß nicht, wie es hier heutzutage organisiert ist, ob die irgendwie an der Gutenbergstraße alle so etwa zu der Zeit, wahrscheinlich nicht. Aber in anderen Städten, Trier und so weiter, Bielefeld auch, war es jedenfalls früher so, ist das so organisiert. Und dann hat man immerhin doch ganz gute Umsteigemöglichkeiten. So, und Deutschland hat eben im Vergleich zur Schweiz sehr dünne Takte. Deswegen hätten wir diesen integralen Taktfahrplan viel notwendiger als die Schweizer. So, das kann man aber jetzt in Stuttgart ganz schnell abzählen. Um so einen integralen Taktfahrplan abzuwickeln, braucht man nur die Linien abzuzählen, die hier zusammenkommen. Und wenn man nachzählt, ich mache das jetzt ganz kurz, kommt man ganz schnell drauf, es sind 14. Also nach Adam Riese, da brauche ich keinen Stresstest und brauche keine dicken mathematischen Formeln. Wenn ich das abwickeln will, brauche ich 14 Gleise. Ja? Und der bestehende Bahnhof hat 16, also ist eigentlich alles in Ordnung. Noch. Ja. So, und hier kann man das auch sehen, die mittleren Umsteigezeiten, das hat hierher der Berschin damals mal ausgerechnet, sind hier gegenübergestellt und zwar heute, ja, das heißt jetzt ist es wahrscheinlich mittlerweile schon verschlechtert durch die Baustellen, mit Stuttgart 21, da steigen die also ganz erheblich hier in die Höhe und mit dem Kopfbahnhof, mit dem Alternativkonzept würden sie sogar gegenüber heute sinken.